Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Die Tage sind kurz im Herbst, das Wetter frisch, wegen Corona bleibt man ohnehin am besten zu Hause. Da gibt es eigentlich kaum etwas Besseres zu tun als lesen. Doch nicht alle Kinder und Jugendliche haben einen Zugang dazu. Wir stellen gleich spezielle Reihen vor, mit denen Verlage weniger buchaffine junge Leserinnen und Leser locken wollen. In Andrea Schomburgs Kinderroman »So ein verflixtes Erbe« führt ein Haus eine Familie wieder zusammen. Und zuerst lernen wir in den heutigen Büchern für junge Leser den 17-jährigen Won Duk kennen. Koreanische Kinder- und Jugendbücher sind auf unserem Buchmarkt nicht so häufig vertreten. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass das darin beschriebene Leben oft sehr anders ist als die Lebenswelten hiesiger Kinder. Beispiel Schule. Dort wird viel härter gelernt und weniger diskutiert als bei uns. Die meisten koreanischen Schülerinnen und Schüler besuchen nach dem Unterricht noch bis spät abends private Nachhilfeschulen. Denn sie brauchen gute Noten, um es später auf eine namhafte Uni zu schaffen. Der Jugendroman 12123 von Kim Ryo-ryong spielt in einer koreanischen Schule, unter anderem. Katharina Borchardt stellt das Buch vor.
Dong-ju ist der peinlichste Lehrer, den man sich vorstellen kann. Er flucht wie verrückt, er frisst seinen Schülern ihr Essen weg und wenn in der letzten Schulstunde freies Lernen angesagt ist, ist er der Erste, der sich auffällig unauffällig verdrückt. Was für ein bizarrer Lehrer und das im Streberstaat Korea. Den 17-jährigen Won Duk hat er besonders im Auge. Dong-ju beschimpft ihn als Schwachkopf und triezt ihn vor der ganzen Klasse.
Seht euch Won Duk an. Seine körperliche Kondition, sein cholerischer Charakter, sein soziales Umfeld. Es mangelt ihm an nichts, um später mal Gangster zu werden. Er ist der geborene Schlägertyp. Kann nicht mal bis drei zählen, aber drei Männer gleichzeitig umhauen. Kein Problem.
Ja, stimmt. Won Duk langt manchmal ganz ordentlich zu. Aber nur dann, wenn sein Vater beleidigt wird. Der ist kleinwüchsig und jobbt als Tänzer und Straßenverkäufer. Da gibt es immer wieder Leute, die sich über ihn lustig machen, weswegen Won Duk manchmal ausrastet. Eigentlich aber ist er ein sensibler Junge, das merkt man schnell im Roman 12123 von Kim Ryo-ryong. Denn Won Duk ist es, der hier aus seinem Leben erzählt und da passiert gerade ganz schön viel. Das Wichtigste ist wohl, dass Won Duks Mutter wieder auftaucht, die Familie früh verlassen hatte. Sie kam aus Vietnam, wurde von einem Heiratsvermittler ins reiche Korea gelockt, ahnte aber nicht, dass ihr Bräutigam kleinwüchsig sein würde. Die Autorin Kim Ryo-ryong geht in ihrem Roman sehr zielstrebig einige wichtige gesellschaftspolitische Themen an: den Umgang mit Behinderten und den mit Arbeitsmigranten. Vor allem, wenn es um die Ausbeutung von Arbeitern geht, erinnert das stark an die engagierte Literatur der 80er Jahre, als die Koreaner nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Literatur heftig für die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern kämpften. Damals ging es um Einheimische, heute geht es um Arbeitsmigranten aus Südostasien. Interessant, dass es da nicht nur eine politische, sondern auch eine motivgeschichtliche Verbindungslinie gibt. Lehrer Dong-ju zeigt sogar die Firma seines eigenen Vaters an, die Migranten beschäftigt und gerät darüber mit ihm in Streit.
Du hast schwerschuftende Menschen rücksichtslos behandelt. Ich habe sie im legalen Rahmen behandelt. Ich glaube eher, dass du die Lücken des Gesetzes legal ausgenutzt hast. Mit Schimmel übersäte Unterkünfte, jeden Tag verquollene Instantnudeln, mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt Fabriken, die nicht einmal das zur Verfügung stellen. Es gibt welche, die wesentlich mehr als das bieten, und das ist für sie eine Selbstverständlichkeit.
Der Roman lebt von seinen kraftvollen Dialogen. Dadurch gelingt es Kim Ryo-ryong, die Ich-Perspektive des Schülers Won Duk zu weiten und auch andere Figuren ausgiebig zu Wort kommen zu lassen. Manchmal wirken diese Passagen aber auch ein wenig pädagogisch. Glücklicherweise gibt es reichlich Gegengewicht durch die kuriosen Einwürfe des tanzenden Vaters und eines stotternden Onkels. Und durch die gelebte und äußerst witzige Antipädagogik des Lehrers Dong-ju. Seine verbalen Ausfälle gegenüber den Schülern fängt auch die Übersetzung lebhaft ein, die nur an ganz wenigen Stellen ins Umständliche abdriftet. Durch seine ewigen Beleidigungen will Dong Zhu den Widerstand seiner Schüler anfachen. Vor allem bei Sozialfällen wie Wan Duk. Der hasst seinen Lehrer dafür.
Lieber Gott, noch in dieser Woche musst du Dong Zhu umbringen, sonst jage ich die Kirche in die Luft.
Und lernt gerade deshalb, es ihm zu zeigen und sich durchzubeißen. So gerät er schließlich auch in ein Kickbox-Studio, wo er Techniken lernt, sich beherrscht auszutoben, seine Aggressionen also zu kanalisieren. Im Rhythmus 1-2, 1-2-3 boxt er dort gegen den Sandsack, daher der Titel des Romans. Und er traut sich schließlich auch, eine Mitschülerin anzusprechen, in die er sich verguckt hat. Eine Stärke von Kims Roman ist, dass er an interessante Orte führt. Neben Schule und Sportclub auch aufs Dach eines Apartmenthauses, wo Wan Duk mit seinem Vater in einem Aufbau aus Beton lebt. Lehrer Dong Zhu wohnt übrigens in einer ebensolchen Hütte auf dem Hochhaus nebenan und krakeelt nicht selten, Wan Duk soll ihm Essen rüberwerfen. Wichtig ist aber auch eine Kirche, in die Wan Duk gerne geht und in der auch Dong Zhu verkehrt. Ein positiver Ort, der Zuflucht bietet. Kirche, Bibel, Missionar, das sind Romanelemente, die hierzulande selten geworden sind und deshalb überraschen. Und die deshalb sehr koreanisch wirken, gibt es in Korea doch viel mehr enthusiastische Christen als bei uns. Allerdings lässt Kim Ryo-ryong kein übermäßiges Glaubenspathos aufkommen, sondern widmet die Kirche irgendwann in eine Tanzschule um. Auch das ein witziger Einfall, der gut in diesen Roman mit seinen sonderbaren Figuren und seinen unkonventionellen Settings passt. Anders sein, darum geht es in 1-2, 1-2-3. Anders sein und stolz darauf. Und sich gegenüber anderen anständig verhalten. Manche Wendung oder Entwicklung im Roman kommt etwas plötzlich. Da fehlt es der Autorin in ihrem Debüt noch an erzählerischer Geduld. Was am Ende aber bleibt, ist das Gefühl, ein paar skurrile Typen kennengelernt zu haben, mit denen es einiges zu lachen gab.
Katharina Borchardt hat gelacht mit den Typen in Kim Ryo-ryongs Jugendroman 1-2-1-2-3. Yuk-suk Kim und Manfred Selzer haben ihn aus dem Koreanischen übersetzt. Er ist bei Baobab Books erschienen. Der Verlag empfiehlt das Buch ab 14 Jahren. Ein Haus, das ist in der Literatur oft mehr als nur ein Schauplatz. Es kann die Handlung entscheidend beeinflussen oder sogar in Gang setzen. Genau diese Funktion erfüllt das Haus im neuen Kinderroman der in Hamburg lebenden Lyrikerin, Kabarettistin und Kinderbuchautorin Andrea Schomburg. In »So ein verflixtes Erbe« hat ein Großvater mit Humor und Hintersinn dafür gesorgt, dass seine Enkel in eine alte Villa einziehen, im fiktiven Hamburger Stadtteil Watenbüttel. Tanja Lies gesagt, was es mit dem Haus auf sich hat.
Für Malina erfüllt sich ein großer Wunsch, als sie mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder Yoshi umziehen kann in das neue große Haus, von dem Yoshi treffend bemerkt, dass es immer noch nach dem geliebten Opa riecht. Der war ein Karnevalsfan aus Düsseldorf, ist mit 99 Jahren gestorben. Doch auch jetzt ist er noch für Überraschungen gut und die haben mit seinem Testament zu tun.
Es war nicht schlimm, das Begräbnis, nur zuerst ein bisschen langweilig. Ein Mann im schwarzen Anzug hielt eine Rede und sagte, was Opa für ein netter, lustiger Typ gewesen war. Zuletzt war die dünne, blasse Frau dran. Was sie sagte, habe ich nicht so richtig kapiert.
Zur dünnen, blassen Frau gehört ein Junge in Malinas Alter, der schon bald in ihre Klasse kommt. Alexander heißt er. Alexander ist Malinas Cousin. Seine Mutter hat sich mit Malinas Vater zerstritten. Und genau darum geht es bei dem hintersinnigen Testament.
Eine ganze Villa? Fragte ich nochmal. Nein, sagte Papa mit spitzem Mund. Wir kriegen eine halbe Villa. Und das Geld kriegen wir auch nur, wenn wir dahin ziehen. Und wer kriegt die andere Hälfte? Fragte Mama. Aber noch während sie das fragte, merkte ich, dass ihr die Antwort schon selber einfiel. Sie schlenkerte ihre eine Hand mit gespreizten Fingern durch die Luft. Oha, sagte sie, Röschen. Klar, Röschen, sagte Papa. Was denn für ein Röschen, fragte ich. Papa stöhnte auf. Rosemarie, sagte er. Rosemarie Desideria, meine Schwester.
Das Testament mit Auflagen ist ein beliebter Stoff in der Unterhaltungsliteratur. Ein Stoff, der hier mit dialogischem Witz und Tempo ins Kinderbuch überführt ist. Schlussendlich, ohne die Kinder Malina und Alexander, die viel weniger Vorbehalte hegen als die Erwachsenen, wäre die Situation nicht zu entwirren. Deshalb wird der Roman nach wenigen Kapiteln auch aus Alexanders Perspektive erzählt. Der introvertierte Junge, der Vögel beobachtet, Bücher liest, statt mit Malina durch den Garten zu toben, wirkt nach außen wie ein oberschlauer Nerd. Wenn man aber genau hinhört, merkt man, dass Alexander allen Grund hat, sich von der Welt zurückzuziehen.
Es ist furchtbar. Was mache ich bloß? Und wenn ich doch schuld bin? Mama sagt, das ist Quatsch. Aber sie legt sich überhaupt nicht fest. Auf der einen Seite sagt sie, du musst deinen Wunsch ans Universum geben, dann erfüllt er sich. Jedenfalls wahrscheinlich. Bloß wenn er sich dann wirklich erfüllt, dann behauptet sie wieder, nein, das hat mit dem Wunsch nichts zu tun. Das ist doch nicht logisch. Was soll man denn nun glauben?
Rosemarie Desideria, alias Röschen, liebt Wünsche an das Universum, Yoga, Tarotkarten, Pendel und steinharte Biobrötchen. Als esoterische Übermutter ist sie hart an der Grenze zur Persiflage angelegt. Sie schadet nicht nur ihrem Sohn, sie wird auch erwachsenen Lesern schnell auf die Nerven gehen. Umso stärker kommen Malinas Qualitäten zum Vorschein, die ihren Cousin einfach annimmt. Und auch in Malinas Familie ist nicht alles reine Harmonie. Vor allem ihr Vater, der darauf besteht, alles zu reparieren, setzt seine Frau mehr als nur einer Geduldsprobe aus. Kaum eingezogen beschließt er, sich im Keller einen Werkzeugschrank zu mauern.
Da bin ich ja mal gespannt, sagte Mama und ging in die Küche, weil sie Joschi und mir selbstgemachten Kartoffelbrei versprochen hatte. Aber der elektrische Rührstab war weg. Papa hatte ihn benutzt, um den Mörtel anzurühren, und dabei war er leider kaputt gegangen. Ich repariere ihn dir, sagte Papa, gleich, wenn ich mit dem Werkzeugschrank fertig bin. Mama schrie, sie sei mit einem Wahnsinnigen verheiratet, und Joschi heulte, weil er sich so auf den Kartoffelbrei gefreut hatte.
Ob es um die Dynamik in jungen Familien geht, um erwachsene Zerwürfnisse oder neue Kinderfreundschaften. Diesem Roman liegt ein sehr genau beobachtetes Netz an Beziehungen zugrunde. Es wirkt wie ein feines Gespinst, das die boulevardeske Handlung durchzieht und sie belebt, ohne sie zu dominieren. Die Geschichte nimmt weiter Fahrt auf, als klar wird, dass hinter dem gemauerten Werkzeugschrank ein Koffer steckt, den der Großvater mit einer letzten Botschaft an seine Kinder gefüllt hat. Etliche Gefahren drohen und werden von Alexander und Malina gemeinsam bewältigt, bevor der Roman dann in sein wohlverdientes Finale mündet.
Papa und Tante Röschen standen mit gesenkten Köpfen da. In diesem Augenblick sahen sie so aus, als wären sie selber Kinder, die ausgeschimpft werden. Aber dann sagten sie beide, wie bescheuert sie gewesen waren, und alle umarmten sich und dann heulten sie noch ein bisschen, auch Mama, aber mehr aus Freude und weil uns nichts passiert war.
Solch ein dickes Happy End verträgt dieser gut gelaunte Roman durchaus. So ein verflixtes Erbe ist temporeich geschrieben, bemerkenswert sicher in den Dialogen und in der Figurenzeichnung. Nicht zuletzt beweist dieser Roman einmal mehr, dass nicht überall, wo erwachsen draufsteht, auch erwachsen drin ist. Das hat man zwar gewusst, es schadet aber nicht, es hin und wieder nachzulesen.
Das sagt Tanja Lieske nach der Lektüre von Andrea Schomburgs Kinderroman »So ein verflixtes Erbe«. Das Buch mit Illustrationen von Maja Bohn ist im Hummelburg Verlag erschienen. Altersempfehlung ab 10 Jahren. 32% der Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern nicht vor. Das hat kürzlich eine Studie der Stiftung Lesen ergeben. Und Kinder, die nicht zu Hause an Bücher herangeführt werden, kriegen dann oft auch später den Dreh nicht mehr. Einige Verlage haben spezielle Reihen entwickelt für Kinder und Jugendliche, die eine Leseschwäche haben oder das Lesen schlicht nicht gewohnt sind. Und die Verlage hoffen natürlich, damit diese jungen Leserinnen und Leser doch noch fürs Buch zu gewinnen. Maria Riederer hat sich bei den Verlagen umgehört und stellt uns zunächst Kevin und Sharif vor.
Niemand darf die Kabine betreten. Sharif presst sich mit dem Rücken gegen die Tür. Er reißt die Augen auf. Was ist denn da drin? Fragt Kevin. Kevin ist der Neue. Anfang des Schuljahres ist er mit seiner Mama in die Stadt gekommen. Einen Papa gibt's nicht. Dennoch hat Kevin immer gute Laune. Er ist aber auch ein bisschen naiv. Man kann ihm viel erzählen. Besonders, wenn man darin so gut ist wie Sharif. Da drin ist eine exotische Spinne, keucht Sharif. So groß.
Ein Ausschnitt aus dem Roman »Mehr geht nicht«. Darin machen sich vier Freunde gemeinsam auf den Weg, damit einer von ihnen endlich zum ersten Mal das Meer sehen kann. Oliver Uschmann und Silvia Witt haben diesen Roman geschrieben. Die Verlagsangabe lautet »Ab 11 Jahre« und »Leseniveau 9 Jahre«. Also eine Geschichte, die 11-Jährige packt, die aber auch mit der Lesekompetenz eines Viertklässlers zu bewältigen ist. Elisabeth Geier, Lektorin im Gulliver Verlag und zuständig für die Reihe »Super lesbar«.
Die Vorgabe war, dass die Geschichte die Kinder in ihrer Lebenswelt abholen soll und Spaß machen soll. Und darüber hinaus haben wir aber noch sogenannte Leitplanken im Lektorat erarbeitet, die den Autorinnen und Autoren als Orientierung dienen sollen. Ein Beispiel ist, dass ein Satz in der Regel nicht mehr als maximal 15 Wörter und ein Komma enthalten sollte. Und wichtig ist uns aber dabei, dass diese Leitplanken nicht als starre Regeln verstanden werden und dann die Autoren zum Beispiel anfangen, beim Schreiben jedes Wort in jedem Satz zu zählen, sondern dass die Leitplanken eher als handwerkliche Herausforderung gesehen werden. Die Geschichte hat Vorrang, in die Kinder eintauchen können sollen.
Das Autorenduo, so erzählt Oliver Uschmann, nahm diese Herausforderung gerne an.
Da hat sie, glaube ich, genau die richtigen Autoren angerufen. Also eine gewisse reduzierte und entschlackte und lakonische Sprache war immer schon unser Ding. Also unsere bekannteste Reihe, die Hartmut und Ich-Serie, die ist beeinflusst von dem sogenannten Hamburger Dogma. Das war ein Manifest einfacherer Sprache für Erwachsene, ja, Ende der 90er Jahre von einigen ganz spannenden Autoren und Autorinnen in Hamburg.
Tatsächlich gelingt es dem Kinderroman »Mehr geht nicht«, trotz der formalen Einschränkungen Spannung und Witz aufzubauen und damit der Zielgruppe gerecht zu werden.
Wir laufen los. Am Horizont stehen Lenkdrachen in der Luft. Da muss der Strand sein. Wir erreichen Kevin. Starr steht er auf der Böschung. Klar, er ist sicher gerührt. Das erste Mal am Meer. Wir stellen uns neben ihn. Es dauert eine Weile, bis wir begreifen. Kevin fragt, ist es normal, dass man das andere Ufer sehen kann? Die Männer erreichen uns. Sie pfeifen fröhlich, als wenn nichts wäre. Was ist? Fragt Poki. Ich zeige aufs Wasser. Ihr habt uns gesagt, ihr würdet ans Meer surfen fahren. Ja, sicher. Ans Zwischenahner Meer, wo ist das Problem? Niemand hat davon gesprochen, dass es ein Meer-Meer sein muss. Ich flippe aus. Es gibt kein Meer-Meer. Es gibt nur ein Meer.
Das Freundesquartett stolpert in einige Fallen, wird mehrfach übers Ohr gehauen, diskutiert jede Etappe seines Trips lebhaft und wortreich. Die reduzierte Sprache in den Super-Lesbar-Büchern führt also nicht zwangsläufig zu Wortarmut oder allzu simpler Erzählweise. Elisabeth Geier.
Die Kunst ist quasi, die Texte zu verdichten und auf die Zielgruppe zuzuschneiden, ohne dass es platt wird.
Das Verdienst der Super-Lesbar-Reihe ist, dass sie ihre Zielgruppe das Lesen zwar leichter macht, das aber auf eine Weise tut, die gar nicht besonders auffällt. Zwar sind die Bücher weniger umfangreich, die größere Schrift und das übersichtliche Layout erleichtern das Lesen, das Papier ist matt und blickdicht, sodass Bilder oder Text auf der Rückseite nicht durchschimmern. Aber all diese Hilfsmittel geraten in Vergessenheit, sobald die Geschichte losgeht. Zum Beispiel »Das Schokogeheimnis« von Anna van Lanen. Auch sie beherrscht die Kunst des lakonischen Schreibens.
Theodora Augusta Maria Baum hatte einen langen Namen. Aber sie war kurz. Kurz und dünn. Deshalb nannte sie jeder Theo. Sie war zwar klein, konnte dafür aber zeichnen wie ein Weltmeister. Niemand hätte geglaubt, dass ihre Zeichnungen von einem 10 Jahre alten Mädchen stammten. Mo war auch 10 Jahre alt. Aber weil Mo eine Katze war, waren das 10 Katzenjahre. Und 10 Katzenjahre zählen mehr als 10 Menschenjahre.
8 Bücher der Reihe sind in diesem Jahr herausgekommen, darunter auch Übersetzungen. Der Aufkleber mit dem Schriftzug »Super lesbar« kann vom Buch abgelöst werden, sodass Kinder nicht als leseschwach stigmatisiert werden. Neben den Super-Lesbar-Büchern bietet der Gulliver Verlag auch eine Reihe mit dem Label »Einfache Sprache«. Hier werden Romane, die in Schulen bereits als Lektüre erfolgreich sind, gekürzt, sprachlich vereinfacht und mit einem Glossar versehen.
Die IGLU-Studie von 2016 hat ja zum Beispiel ergeben, dass fast jeder 5. 10-Jährige in Deutschland nicht sinnentnehmend lesen kann beim Verlassen der Grundschule. Und wir haben uns die Frage gestellt, welche Bücher diese Kinder brauchen, damit sie gar nicht erst verloren gehen, in Anführungsstrichen, sondern mitgenommen werden können und die Freude am Lesen wieder entdecken können.
Auch andere Verlage werben mit Büchern für leseschwächere Kinder. Ravensburger bietet in der Reihe Leichter lesen, auf dem Cover sichtbar markiert mit einem grinsenden Smiley, vereinfachte Lektüre für Kinder der 3. und 4. Klasse. Die thematische Auswahl reicht von Mädchenbande über Action bis zu Fantasy. Hier fällt die Divergenz zwischen Zielgruppe und Erscheinungsbild allerdings stark ins Auge. Die Schrift ist so groß und locker gesetzt, dass das Angebot sich kaum von ausgewiesenen Erstlesebüchern unterscheidet. Ein Kind aus der 4. Klasse wird mit dem Erscheinungsbild von Schrift und Illustration möglicherweise schon rein ästhetisch unterfordert. Der Löwe Verlag mit seiner Reihe Löwe, wow, lockt weniger starke Lesekinder auf wiederum andere Weise. Die Bücher dieser Reihe haben eine sehr spezielle, comicartige Optik mit manchmal seitenfüllenden Illustrationen und wechselnden Schrifttypen. Mit diesem Konzept möchte der Verlag auch die digitalen Sehgewohnheiten der Kinder aufgreifen, sie also vom Handy zum Buch bringen. Das Tempo, mit dem Text und Bilder die Geschichte voranbringen, wird der Zielgruppe sicherlich gefallen. Ob mit diesem Konzept auch die Leselust für längere Texte geweckt wird, ist allerdings fraglich. Der Carlsen Verlag bringt mit seinen Carlsen Clips schon seit 2016 Romane in Kurzform für Jugendliche der 7. bis 9. Klasse heraus. Als preiswerte und optisch wie thematisch ganz klar an Jugendliche gerichtete Taschenbücher. Bisher sind dort 11 Titel erschienen, weitere folgen. Therese Hochhuth ist im Carlsen Verlag für die Reihe zuständig.
Das Problem ist eben häufig, dass Jugendliche zum Teil dann auch in der Buchhandlung zu den Erstlesern geschickt werden, die sich aber an Kinder im Alterssegment ab 7, 8 Jahre richten. Und das ist natürlich nicht das Richtige. Nur weil das einfach geschrieben ist, interessiert das natürlich keinen 13-Jährigen. Und wir schauen eben, dass wir diese Lücke füllen und interessante Themen aus der Lebenswelt der Jugendlichen aufgreifen und die eben in den Clips verarbeiten.
Ich war absichtlich etwas früher in der Halle, um mich fürs Training aufzuwärmen. Während ich schon mal ein paar Flickflacks übte, landete plötzlich eine Hand auf meiner Schulter. Ich fuhr herum. Da stand Timo. In stylischer Jogginghose und mit gestutztem Bart. Er sah richtig nice aus. Irgendwie älter als sonst. »Heute bist du fällig, Zoe«, er grinste. »Ich möchte, dass du bei der Achterpyramide den Flieger machst. Mal schauen, vielleicht schaffst du sogar einen gegrätschten Handstand.«
In Susanne Fülschers Roman »Ich will das nicht« erfährt ein Mädchen sexuelle Übergriffe durch ihren Trainer. Es ist ein Buch in bester Jugend-Taschenbuch-Manier. Keine große Literatur, aber ein spannend erzählter Roman, der einfach, aber nicht übertrieben simpel erzählt ist. Das gleiche gilt für Romane beispielsweise von Dorit Linke und Daniel Hörer, bekannte Namen auf dem Jugendbuchmarkt. Die Autoren und Autorinnen, die für die Reihe schreiben, bekommen auch bei Carlsen klare Anweisungen. Keine Nebenschauplätze, möglichst viele Hauptsätze, nicht mehr als 112 Buchseiten und so weiter. Ob für Carlsen-Clips oder andere Buchreihen in einfacher Sprache, es ist offenbar kein Problem, Autoren zu finden, die gern, trotz aller Einschränkungen, den Auftrag annehmen, Kindern und Jugendlichen mit ihren Büchern Lesehemmungen zu nehmen.
Die Hoffnung ist natürlich immer, dass das Erfolgserlebnis, was ja am Ende auch stehen soll, Mensch, ich habe selber ein Buch ganz durchgelesen und es hat mich eben nicht so erschreckt und war eine Bleiwüste und ein dicker Wälzer, wie ich dachte, dass man dann so ein bisschen auch die Scheu verliert und möglicherweise dann sich so weiter durchliest.
Kinder, die aus irgendwelchen Gründen wenig lesen, wieder fürs Buch zu begeistern, ist viel befriedigender als einen geübten Leser, der im Jahr 100 Bücher liest, das 101. Buch zu liefern. Aber einen 12-Jährigen dazu zu kriegen, überhaupt das erste Buch im Jahr zu lesen, statt null, ist viel bedeutsamer. Da setzen sie einen Samen.
Der Autor Oliver Uschmann im Beitrag von Maria Riederer. Sie stellte Verlagsreihen vor, die buchferne Kinder und Jugendliche ans Lesen heranführen wollen. Das Manuskript und die Angaben zu den erwähnten Titeln finden Sie auf unserer Sendungsseite im Netz unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. So viel von uns für heute. Im Anschluss folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.